Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung vergibt den prestigeträchtigen Büchnerpreis und sie veranstaltet regelmäßig Tagungen, in denen sie sich zum Beispiel um die Veränderung der Lesekultur durch das Internet sorgt. Heute Abend versammelte sie in der Evangelischen Akademie in Frankfurt am Main Dichter, Sprachwissenschaftler, Juristin und eine Politikerin, um über die Verständlichkeit von Verfassungen zu debattieren. Ludger Fittkau, unser Landeskorrespondent in Hessen, hat zugehört. Diskutiert wurde über die Frage, ob das Volk die Verfassung verstehen soll. In meinen Ohren klingt das etwas merkwürdig. Was, Ludger Fittkau, wurde der Frage denn abgewonnen?
Also einiges, Frau Brinkmann, muss man sagen. Zunächst wurde erstmal darauf hingewiesen von Michael Stolleis, dem bekannten Juristen, dass ja Schüler in Bayern die bayerische Verfassung kriegen, wenn sie aus der Schule gehen, oder auch das Grundgesetz, jeweils ein Exemplar. Dasselbe auch gibt es auch in Mecklenburg-Vorpommern. In anderen Ländern wird das wohl nicht so ernst genommen mit dem Text. Und das wurde dann auch gesagt, 90% der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, da kann man von ausgehen, haben das Grundgesetz nicht gelesen. Wenn sie ehrlich sind, der Text ist weitgehend unbekannt. Die Juristen heute Abend, die sagten dann, sie wären schon froh, wenn die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes irgendwie verstanden würden, zumindest sinngemäß die Grundrechte, die zentralen Aussagen, alles andere sei dann schon nicht mehr so wichtig. Der Sprachwissenschaftler Wolfgang Klein wählte einen anderen Ansatz, einen nicht-juristischen Ansatz, und erinnerte daran, dass man ja in einer evangelischen Akademie, Sie haben es gesagt, sei, und griff dann zu Martin Luther, um zu erklären, wie man möglicherweise Verfassungen auch funktionieren lassen kann, womöglich ohne, dass man sie versteht. Rückblick auf Martin Luther.
In seiner Warnungsschrift an die Stadt Frankfurt am Main aus dem Jahr 1533 erzählt Martin Luther die Geschichte von einem Doktor, einem Gelehrten, der einen Köhler trifft. Den fragt er, was ist dein Glaube? Und da sagt der Köhler, das, was die Kirche glaubt. Und dann fragt der Doktor weiter, was glaubt denn die Kirche? Und da sagt der Köhler, was ich glaube. An diese Geschichte knüpft sich der Begriff des Köhlerglaubens, der unter Theologen, nicht nur Juristen, aber unter Theologen, relativ verbreitet ist. Und was man damit meint, ist ein Glaube, bei dem die Betreffenden zwar fest überzeugt sind von dem, was sie glauben, aber sie verstehen es gar nicht, sondern sie glauben es einfach, weil in irgendeiner Autorität, in diesem Fall die Kirche, also genau dieses gesagt hat.
Ja, und das kann eben auch eine andere Autorität sein, beispielsweise das Bundesverfassungsgericht im Falle des Grundgesetzes. Man weiß ja, dass Karlsruhe eine große Autorität hat. Also der Köhlerglaube, so Herr Klein, könnte möglicherweise auch ein Motiv sein, Verfassungen zu mögen oder nicht zu mögen.
Das Grundgesetz hat ja hierzulande eine hohe Akzeptanz. Der Begriff Verfassungspatriotismus ist sehr positiv besetzt. Wurde heute Abend erklärt, ob das mit der sprachlichen Qualität der bundesdeutschen Verfassung zu tun hat?
Ja, einerseits tatsächlich. Also es gab so Formulierungen wie das im Grundgesetz wunderschöne Formulierungen, wunderschöne Textstellen zu finden sein, an denen sich auch etwas entwickelt, an denen sich Diskussionen festmachen, die etwas auslösen. Da sagte zum Beispiel die Verfassungsrichterin Gabriele Britz aus Karlsruhe. Michael Stolleis wies darauf hin, dass der Grundgesetztext ohne Fremdworte auskommt, also wirklich auch verständlich, vom Anspruch her verständlich formuliert worden war. Und der Schriftsteller und gelernte Jurist Martin Mosebach fühlte sich bei der Lektüre der ersten Artikel des Grundgesetzes sogar an Wilhelm Tell erinnert, und er zitierte Wilhelm Tell. Aber ein anderer Jurist, Uwe Volkmann, machte dann nochmal deutlich, dass das nicht die Sprache war, die den Erfolg des Grundgesetzes nach dem Zweiten Weltkrieg begründete.
Man muss natürlich sagen, nach 1945 war auch wenig anderes da, auf das man sich hätte stürzen können. Es geht ja auch darum, dass man irgendwie so ein Bedürfnis nach Einheit, nach Konsens und nach einer Grundlage für diesen Konsens hat. Die Idee der Nation ist diskreditiert, die Religion als mögliche Grundlage von Einheit pluralisiert und profanisiert, und dann hat man nach einem Ersatz gesucht und ihn auf eine Weise, die auch schon etwas sehr Deutsches auch hat, in der Verfassung gefunden und die dann zu dieser Ausbildung eines Konzepts geführt hat, das es in wenigen anderen Staaten so gibt, eines Verfassungspatriotismus, eines Patriotismus, der im Grunde auf Werte bezogen ist, die sich nicht nur auf Deutsche beziehen, sondern eigentlich auf alle.
Ja, das ist also eine Besonderheit, die Volkmann rausgearbeitet hat, dass eben Verfassungspatriotismus in dem Sinne gibt es in vielen Ländern nicht.
Auch die Verfassungssituation der EU war in einer zweiten Diskussionsrunde als Thema gesetzt. Es ist ja immer wieder mal ein neuer Verfassungskonvent für die EU gefordert worden, heute Abend auch.
Tatsächlich, und zwar von Nicola Beer, der liberalen Vizepräsidentin des EU-Parlamentes. Die will einen solchen Verfassungskonvent machen mit den Liberalen in Europa, aber das wurde von den Juristen, von den sehr prominenten Juristen, die heute dort auf dem Podium saßen, direkt zurückgewiesen. Die haben gesagt, nein, in dieser politischen Situation mit Brexit, mit den populistischen Bewegungen in Europa, da sei jetzt ein Verfassungskonvent und eine Verfassungsdebatte nicht angesagt. Außerdem haben sie gesagt, mit dem Vertrag von Maastricht 1992 seien ja doch einige Elemente aus dieser früheren Verfassungsdiskussion, die ja in Abstimmungen einiger nationaler Parlamente zurückgewiesen worden ist, die seien ja auch in den Vertrag eingegangen. Das heißt, man hätte eigentlich schon eine Verfassung in Europa. Welche Qualität die hat, darüber könnte man streiten. Aber es war im Grunde klar von Seiten der Juristen, dass dieser politische Vorstoß aus Brüssel oder Straßburg jetzt keine Chance hat.
Auch der frisch gekürte Büchner-Preisträger Lukas Berfuß saß heute auf dem Podium. Er ist Schweizer. Die Schweizer Verfassung ist stark von plebiszitären Elementen geprägt. Wie steht denn Berfuß dazu?
Ja, er sagte, er fühlte sich so ein bisschen fehl am Platze bei der Debatte über die Verfassung, auch bei diesem etwas weihevollen Grundgesetz, das natürlich irgendwie so eine Grundlage dieses deutschen Gemeinwesens ist. Er sagte, in der Schweiz, da ist die Verfassung ganz anders, da steht nämlich auch alles Mögliche in der Verfassung, was die Bürger dann eben in den Plebisziten entscheiden und auch Dinge, die er überhaupt nicht gut findet, und da erinnerte er an folgende Geschichte.
Man kann in der Schweiz tatsächlich über alles eine Initiative, eine Verfassungsinitiative einreichen, über zum Beispiel das Minarettverbot war etwas ganz Besonderes. Das heißt, es gab einige Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die waren der Meinung, dass Minarette der Demokratie abträglich seien und man sie verbieten sollte. Und das, obwohl es in der ganzen Schweiz nur 5 Minarette gab. Und darüber wurde abgestimmt und die Schweizer Bevölkerung hat Ja gesagt, wir wollen keine Minarette mehr, und seither sind Minarette in der Schweiz verboten. Und das steht in der Verfassung.
Ja, das findet Berfuß nicht wirklich gut. Das macht er sehr deutlich.
Unterm Strich, Herr Fittkau, finden Sie, dass es sich gelohnt hat, dass die Akademie für Sprache und Dichtung sich so weit auf ein juristisch geprägtes Gebiet vorgewagt hat?
Also ich fand es originell. Es war wirklich sehr gemischt, das Podium. Und es kamen viele gelehrte Aspekte zum Tragen. Also die Akademie wagt sich damit raus aus dem klassischen Feld. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Sie wollen das ja weiterführen. Sie haben es gesagt, das soll ja eine Reihe werden in Frankfurt. Man kann gespannt sein, was da noch kommt.
Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hat eine Debattenreihe gestartet mit Schriftstellern, Linguisten, Juristinnen und heute auch einer Politikerin, die über die Sprache der Verfassung diskutiert haben. Für uns war Ludger Fittkau dabei. Besten Dank Ihnen.
Bitte.